Misstäterin.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Misstäterin, die ungeschminkte Wahrheit. Mein Name ist Alexander Aigner und mir gegenüber sitzt nicht nur Lisa Aigner. Wie ihr wisst, besprechen wir hier wahre Verbrechen, die von oder an Frauen verübt wurden. Nach den letzten zwei Spezialfolgen hört ihr uns heute wieder im regulären Turnus und das, wie schon angekündigt, mit unserem ersten Gast.
Ja, unser erster Gast heute ist Paul Ponkratz, ein guter Freund von mir. Ein angehender Top-Fernsehproduzent, der die Reality-TV-Landschaft maßgeblich prägen wird. Als Paul der Papst ist auf TikTok unterwegs. Dort unterhält er seine Zuschauer stets mit seiner geistreichen Satire zu alltäglichen Themen, was ihm auch völlig verdienterweise schon über Millionen Likes beschert hat. Paul führt uns heute durch die Schattenseiten des Internets. Schön, dass du da bist, Paul. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Gerne. Dann darfst du gleich mal übernehmen.
Ja, also es geht heute, habe ich einen Fall mitgebracht. Und zwar ist das der Fall der Amanda Todd. Wie ich auf den Fall gekommen bin, das ist eine etwas längere Geschichte. Das geht in meine Kindheit zurück, als ich 12 war. Da habe ich sehr viel Zeit auf YouTube verbracht und bin eben auch auf einen Channel gestoßen, der hieß Teens React. Mhm. Und dieser Channel macht halt React-Videos. Das bedeutet ja quasi, sie zeigen einer gewissen Zielgruppe ein Video und diese haben dann eben Reaktionen, die sie halt zusammenschneiden und ihre Meinung dazu fragen. Okay. Und da wurde dann das Video von Amanda Todd gezeigt, oder eher gesagt ihr Video, wie sie ihre Geschichte erzählt. Und es ist eine sehr berührende Geschichte, weil sie einfach absurd ist, aber auch gleichzeitig eine Parabel für die finsteren Seiten des Internets. Mhm. Also die erzählt ihre Geschichte, was ihr alles passiert ist in Bezug auf Cybermobbing, sexuelle Belästigung, Blackmailing, Cyberbullying etc. Und das ist ein Video, wo mir klar geworden ist, ich habe das Internet immer als einen sehr lustigen Ort gesehen, yeah, wo man Memes anschaut und was weiß ich alles. Aber genau wie jeder andere Ort auch, kann auch schnell zu einem sehr bösen Ort werden.
Ja, es hat auch seine dunklen Ecken.
Genau. Mhm. Und das ist jetzt die Geschichte von Amanda Todd. Das ist jetzt fast 10 Jahre her eigentlich. Also 9 Jahre exakt ist es jetzt her. Genau, und unsere Geschichte beginnt in Kanada.
Okay.
An der Westküste in British Columbia in einem kleinen Vorort namens Port Coquitlam.
Okay.
Ich glaube, ich das jetzt richtig ausgesprochen habe.
Ist das, spricht man da Englisch oder sind wir Quebec-mäßig französisch unterwegs?
Na, wir sind Englisch unterwegs.
Okay.
Genau.
Passt.
Also dieser Vorort ist eben auch eine Familiengegend, da sind ganz viele Einfamilienhäuser, so wie man das sich auch in Amerika vorstellen kann, so ein bisschen die Suburbs dort. Dort lebt Amanda Todd, anfangs mit ihrer Mutter und ihrem Vater, aber die zwei trennen sich dann. Und genau, dort wächst sie halt auf.
Bei wem wohnt sie denn jetzt erstmal?
Da erstmal wohnt sie bei ihrer Mutter.
Okay.
Also sie wird noch öfters Wohnort wechseln zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter. Genau.
Okay, aber zunächst ist sie bei der Mutter. Okay.
Genau. Ja, Amanda. Wer ist das überhaupt?
Ja.
Also die Amanda ist 14.
Okay.
Als die Geschichte anfängt, sind wir 2010.
Okay.
Sie ist ein ganz normales Mädchen eigentlich. Sie wird von ihrer Mutter als sehr liebhaft, outgoing und kreativ beschrieben, hat aber auch eine Diagnose für ADHS.
Okay.
Ja, das heißt, sie ist zwar sehr erfreulich, sie liebt tanzen, sie liebt singen, sie ist auch ein bisschen hyperaktiv hier und da, also sie ist sehr schnell abgelenkt von vielen Dingen. Und das bereitet ihr aber auch eben schulisch ein Problem. Also sie hat einen Lerndefizit, sie kann sich schlecht auf Dinge konzentrieren und ist dann eben auch, laut ihrer Mutter, die auch Volksschullehrerin gewesen ist, an der gleichen Volksschule wie sie damals schon, beschrieben als ein bisschen problemhaft im Umgang im sozialen Feld. Also sie wird oft zum Gespött gemacht.
Ja.
Weil sie eben langsam ist als alle anderen was man sich jetzt eigentlich nicht vorstellen könnte, weil sie ist ja eigentlich ein bisschen hyperaktiv, aber sie ist halt so oft abgelenkt, dass sie sich halt sehr schnell wiederfindet als ein bisschen eine Outsiderin.
Ja, es ist ja auch mit ADHS tatsächlich ein bisschen schwierig. Also zwischenmenschliche Beziehungen können dadurch eingeschränkt werden. Ich hatte eben im Internat mal einen Mitschüler, der auch an ADHS litt. Und da war das tatsächlich manchmal recht kompliziert, ein Gespräch zu führen, weil wir zum Beispiel über unseren Kunstlehrer geredet haben und der dann auf einmal sagt, ja, am Donnerstag hat er Nudeln gegessen. Und wir so, hä, wie kommt der jetzt auf diese Idee? Und dann hat er uns mal den Gedankenstrang erklärt. Ja, und zwar, er hatte Kunst zuletzt am Donnerstag und am Donnerstag gab es aber Nudeln eben bei uns im Speisesaal. Also es ist sowas halt. Und das ist natürlich dann für Menschen, die eventuell nicht so offen sind, manchmal ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Ja, für ich fand das mega lustig. Aber ich kann schon auch verstehen, wie das manchmal Leute so, hä, warum? Was ist denn jetzt da los und so? Also,
ja,
auch
ein bisschen so eher schwer vom Begriff.
Ja, das reicht ja schon, dann, wenn man es lustig findet, kann ja das schon ein Problem sein.
Nee, ich fand's jetzt nicht lustig in dem Sinne, dass es schlimm war. Ich fand es eher so interessant in dem Sinne.
Nein, ich meine, für den Betroffenen.
Ach so, ja, ich glaube.
Man fühlt sich ja wahrscheinlich oft ungehört dann auch.
Ja. Oder nicht verstanden vielleicht auch nicht. Ja.
Aber es wird noch später auch noch häufiger der Fall sein bei ihr. Genau, ihre Eltern haben sich dann aber getrennt und sie lebt jetzt mal bei ihrer Mutter. Genau, sie hat halt schulisch ein bisschen Probleme, weil sie sich eben nicht konzentrieren kann, aber sie hat eine Leidenschaft für Musik und Tanzen. Und das macht sie auch zu Hause extremst gerne, das ist ihre Ablenkung. Und sie wünscht sich dann zu ihrem Geburtstag eine Webcam.
Okay. Ja,
weil sie hat sich auch angeeignet, das Internet und die Technik, das Kamera, Filmen etc., das war ein bisschen ihre Begabung. Da hat sie sich gut konzentrieren können, da hat sie die Sachen auch dann wirklich gemacht, sie war eine Duerin.
Also war damals auch noch was relativ Neues, muss man sagen.
Genau.
War 2010.
Genau.
2010, ja.
Die Angie hat doch vor ein paar Jahren erst gesagt, das Internet ist Neuland für uns. Also.
Genau, also sie wünscht sich eine Webcam und wie jede andere Mutter auch, stellt sich erstmal die Frage, wozu überhaupt? Was will sie mit der Webcam überhaupt machen? Also ihre Ausrede ist, sie würde gerne, also nicht ihre Ausrede, ihre Begründung war, sie würde gerne Videos machen von sich beim Singen. Und sie hat auch eine sehr schöne Stimme. Also ich habe mir angehört, es sind noch immer Videos von ihr oben auf YouTube, wo sie singt und tanzt und in ihrem kleinen Reich sitzt, oben in ihrem Zimmer, wo sie dann auch übrigens dann eben auch tot vorgefunden wird. Und das war ihre Leidenschaft. Und sie hat sich dann zum Ziel gemacht, eben die Sachen auf YouTube zu posten und hat dann auch eine kleine Community aufgebaut mit ihren Followern. Und da gab es einen Follower, einen Abonnent, der immer wieder kommentiert hat.
Okay.
Genau, also den Namen habe ich leider nicht rausgefunden, den Username, und ich glaube, er hat auch wahrscheinlich mehrere gehabt vielleicht. Und ihr Name war aber, das weiß ich, Cutie Lover.
Ja, das ist natürlich prekär. Also als Lover von irgendetwas im Internet unterwegs zu sein, ist immer, sendet Signale aus, deren man sich vielleicht nicht bewusst ist, als junges Mädchen.
Ja. Ja, voll. Und es ist auch sehr einladend irgendwo. Ja. Genau, also dieser Abonnent eben schreibt dir auch privat und fällt dir halt sehr positiv auf, weil er ihm Komplimente gibt und sie fördert und lieb lächelt und ihr schöne Augen macht, aber das ist halt jemand hinter einem Bildschirm. Also den kennt sie nicht.
Aber im Grunde wahrscheinlich was, worüber sie sich gefreut hat, dass da jemand Interesse zeigt.
Ja, genau. Also das war Videos. Für sie eine Bestätigung.
Ja.
Eine Bestätigung, dass sie gut ist. Und ich glaube, sie hat sich dann auch gesehnt nach halt so ein bisschen, also ich würde mal sagen, Fame, also ein bisschen Anerkennung.
Ja, ich meine, vielleicht hat sie ja auch gedacht, das könnte wie so eine Sache von Justin Bieber werden. Das ist ja auch durch diese YouTube-Sache, ist der ja zum Weltstar geworden. Und vielleicht hat sie auch gedacht, naja, ich habe eine gute Stimme, ich mache das gut. Eventuell ist das mein großer Durchbruch irgendwann.
Genau.
Ja.
Genau. Und dieser Abonnent eben, der redet halt relativ, oder also kommuniziert relativ häufig mit ihr, und das ist so ihr Internet-Friend, und bewegt sie dann eben auch auf sogenannte Livestream-Plattformen zu gehen, wo du eben eine Webcam brauchst und dich live streamst. Also das ist jetzt nicht ein Video, das dann geschnitten wurde und hochgeladen, sondern das ist dann wirklich, was passiert im Moment jetzt. Also das ist ein Livestream.
Das kennen wir ja alle. Ist das dann Chat-Roulette oder was war, wo war sie da unterwegs?
Das Ganze hieß Blog-TV.
Okay.
Und da ging es darum, dass du eine Airtime hast und die ist am Ausrinnen und mit Likes und Kommentaren etc. Da kannst du dich wieder, kannst du dir praktisch wieder Zeitguthaben
kaufen. Also je interessanter man sich gibt, umso länger hat man die Möglichkeit, sich in diesem Video zu zeigen.
Genau. Okay. Später wird dann auffallen, dass was dieser Abonnent eben gemacht hat, ist, dass er sie eigentlich gegroomt hat. Wir kennen ja das Alter nicht von dem.
Mhm.
Wir kennen ja jetzt nur seine Absichten dann später.
Okay, ja, wir kennen ihr Alter. Ja. Und okay, und was ist
vielleicht
Grooming eigentlich?
Dass man da noch drauf eingeht. Also eine Definition sagt Cyber-Grooming. Der Täter baut zunächst argloses Vertrauen auf, um dann Straftaten wie etwa die Anfertigung kinderpornografischer Aufnahmen oder sexuellen Missbrauch an ihnen zu verüben. Das englische Wort Grooming, Striegeln, Zurechtmachen, Vorbereiten, bezieht sich hierbei darauf, dass den potenziellen Opfern durch einige Täter zu Beginn geschmeichelt wird und oder Geschenke gemacht werden. Darüber hinaus manipulieren die Täter oftmals die Wahrnehmung der Minderjährigen und erzeugen beispielsweise durch Erpressung eine Abhängigkeit seitens des Opfers. Diese führt in vielen Fällen dazu, dass die Betroffenen ihre Erlebnisse für sich behalten.
Ja. Genau, und was passiert jetzt? Sie ist jetzt auf dieser Livestreaming-Plattform und sie ist in einem Livestream mit 150 Leuten, die ihr zuschauen. Mit was auch immer sie macht, singen, sprechen, Fragen beantworten, ich weiß es jetzt nicht genau, aber dieser Abonnent bringt sie dazu, zu flashen.
Okay. Was ist flashen also, jetzt
also
genau?
Also flashen ist praktisch, so du entblößt dich, sei es jetzt unten oder oben, in ihrem Fall war es halt ihr Oberkörper und das halt in einem Livestream. Und es gibt ja das Saying von Lady Gaga eben, there could be 100 people in a room and 99 don't believe in you, but all it takes is one. In dem einen Fall, diese eine, also es können so viele Leute in einem Raum sein und niemand tut etwas oder niemand hat etwas Böses im Schilde, aber es braucht nur einen, der da auf böse Gedanken kommt.
Ja.
Und dieser eine war eben der Abonnent, der sie dazu gebracht hat und der hat dann einen Screenshot gemacht, genau in dem Moment, wo ihr Top oben war.
Okay.
Und hat dieses Foto abgespeichert, aber das weiß ja meiner nicht. Ich kann ja von sehr vielen Sachen einen Screenshot machen, ohne dass es die andere Person merkt.
Ja.
Ich meine, heutzutage ist es ja anders. Das kriegst du ja eine kleine Nachricht, dass das jemand gemacht hat.
Aber auf Instagram, glaube ich, war immer noch nicht, oder?
Nein.
Auf Snapchat kriegst
auf
du,
Snapchat kriegst du, genau. Und bei der Story weißt du auch, ob jemand einen Screenshot gemacht hat.
Ah, das wusste ich gar
nicht. Ja, und im Chat jetzt mittlerweile auch.
Okay.
Also das finde ich auch eigentlich eine gute Idee, weil das ist ja...
Ja, voll.
Ja. Ja, also sie wird dann ja erst im November 14 eigentlich, sie ist zu dem Zeitpunkt noch 13, also sie ist eine Minderjährige und geht eben in die 7th Grade in der Pitt River Middle School.
Okay.
Zu dem Zeitpunkt von der Aufnahme hat sie bei ihrem Vater gewohnt.
Mhm.
Das Bild findet kurz vor Weihnachten 2010 auf seinen Weg auf eine Pornoseite.
Okay.
Und es wird eben seitens dieses Abonnenten hochgeladen und der benutzt das als Blackmail gegen Amanda. Also davon hat noch niemand wirklich viel mitbekommen, außer Amanda Todd.
Okay, also sie wusste, dass er das Bild gemacht hat und er hat es dann auf eine Pornoseite hochgeladen.
Genau. Und die erpresst sie damit.
Er erpresst sie damit, ja. Mhm. Also er hat jetzt noch nicht einen konkreten Plan, aber er hat ihr das jetzt mal gezeigt, dass er was gegen sie in der Hand hat.
Okay.
Ja, also Amanda und ihre Familie, die eigentlich Wind bekommen davon, die haben einfach gehofft, dass das weggeht. Also die haben gehofft, das ist etwas, das sich legt über die Weihnachtsferien, ja?
Ja, das finde ich aber auch eine komische Reaktion. Also ich bin zwar nicht Mutter, aber wenn ich wüsste, sowas wird meinem Kind passieren, dann würde ich nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, guck mal mal. Sondern wenn ich wüsste, okay, da ist ein Bild von meinem minderjährigen Kind oben ohne im Umlauf und da ist so ein Täter im Internet unterwegs und er erpresst meine Tochter, dann würde ich nicht sagen, oh, wir hoffen mal aufs Beste und schreien dreimal um in den Himmel und dann wird es schon wieder gut werden.
Aber das ist natürlich jetzt aus der heutigen Sicht gesagt und dieses, so das Internet ist Neuland für uns alle, das ist vielleicht gar nicht mal 2000, so witzig.
Ja, 2010,
und
ja.
2010 hat sicher auch für viele Menschen und gerade die Generation, die nicht mit dem Internet aufgewachsen ist, vielleicht auch das Bewusstsein für die Gefahren, die darin stecken, auch noch gefehlt.
Ja, gut, das kann man auch verstehen. Vielleicht hatten sie auch gedacht, eventuell verliert das Interesse und
widmet sich dann auf jemand
anderem.
Aber das ist ja auch, als würdest du ein bisschen eine Nadel im Heuhaufen suchen.
Ja, voll.
Wie findest du dein Bild auf so vielen? Es gibt ja so viele Pornoseiten.
Also sie wusste nicht, auf welcher Pornoseite es ist.
Nein, und das ist ja, das wird ja auch immer wieder woanders hochgeladen. Also das ist ja, diese Videos, das ist eine Endlosschleife, das verlierst du ja nie. Also was im Internet bleibt, was du ins Internet hochlädst, bleibt im Internet.
Ja.
Das ist die Prämisse hier.
Mhm.
Genau, und das ist auch der Zeitpunkt, wo Amandas Mutter in einem Interview dann auch beschreibt, eben, dass es da, wo die Angstzustände und die Panikattacken kommen. Also da ist schon ihr Mental Health am Cracken.
Mhm.
Sind schon erste, erstmal am Bröseln ein bisschen bei ihr. Und beschreibt auch eben genau diesen Moment als den Anfang vom Ende ihres Lebens. Genau, ein Jahr später, also ich glaube, dann sind wir jetzt 2011, bekommt Amanda eine Nachricht mit dem folgenden Inhalt. Gib mir 3 Shows oder ich schicke deine Titten an alle.
Wo bekommt sie die Nachricht?
Die Nachricht bekommt sie auf Facebook. Da hat sie dieser vermeintliche Stalker gefunden und als Freund angefragt und hat ihr dann diese Nachricht geschickt.
Aber was ist in dem Jahr dazwischen passiert? Also zwischen dem, dass er das auf Pornoseiten hochgeladen hat, und dann?
Darauf wird nicht, also ich habe sehr viel Recherche gemacht, darauf wird nicht genauer eingegangen. Ich glaube, das ist ein bisschen so ein Jahr, wo sie einfach nur praktisch mit der Idee zu kämpfen hat, dass das jederzeit kommen kann.
Okay. Und dann kommt es auch?
Und es kommt, ja.
Okay.
Also er will 3 Shows haben. Ich nehme mal an, das sind im Livestream für ihn das tun, was er will, nehme ich jetzt mal an.
Mhm.
Und ganze 3 Shows davon auch noch. Also dieses Bild hat offenbar seinen Preis für den Täter.
Ja, das Problem ist aber, ich würde mir dann denken, naja, der will sicher, dass ich mich wieder entblöße und wer weiß, ob er dann nicht weitere Screenshots macht. Also das ist ja dann eben eventuell noch weitere Munition liefern.
Genau, ja. Voll. Amanda hat das ja auch nicht gemacht, weil das, glaube ich, war ja ein bisschen bewusst und ich nehme mal auch an, dass sie das ihren Eltern gesagt hat, dass er wieder zurück ist. Aber die Drohung war echt. Und dieser Cyberstalker hat dann Amandas Schulkollegen auf Facebook ausfindig gemacht und hat das Bild verschickt. Und ihre ganze Schule wusste jetzt davon.
Und hatte das Bild auch noch.
Und hatte das Bild.
Okay.
Also, genau. Man muss jetzt auch dazu sagen, dass halt, also sie ist 14. Mhm. Ja, also das ist minderjährig.
Ja.
Das ist, ich weiß leider nicht, was das Age of Consent in Kanada ist.
Das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich meine, sie ist ja, also bis 16 ist, da ist ja meistens die Grenze. Also,
aber es ist Kinderpornografie.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Eine von Amandas Freundinnen erzählte ihren Eltern davon und die haben dann die Polizei angerufen, also die RCMP, das ist die
Monties in Kanada,
Royal Canada Mounted Police, die man immer so schön illustriert sieht mit dem Hut und dem roten Outfit.
Genau.
Und die klopfen spät in der Nacht bei Amandas Vater an und sagen, ja, wir haben das Bild von ihrer Tochter gesehen, also das kursiert jetzt herum, das ist im Umlauf.
Ja.
Also wie jedes verantwortungsbewusstes Elternteil würde ich mir jetzt denken, dass man zur Polizei geht und jetzt rechtliche Schritte haben will dagegen. Aber gegen wen, ja?
Hm.
Also
Gegen die Seite, gegen den Täter, ja, also gegen
also wer ist jetzt der Schuldige? Und vor allem, wir kennen den Schuldigen ja nicht mal, der hat ein Pseudonym, der hat sicher ein falsches Bild, der ist...
Ja, man kann ja die IP-Adresse wahrscheinlich auch schwer jetzt, zu den Zeiten ist es wahrscheinlich schwieriger, das zurückzuverfolgen und dann auch noch wahrscheinlich international ist die Rechtslage natürlich auch nochmal anders, als wenn es im eigenen, also wenn es jetzt selbst in Kanada stattgefunden hätte. Also es ist wahrscheinlich zu der Zeit sehr, sehr schwierig noch, das da sozusagen ein Recht durchzusetzen und eine Unterlassung durchzusetzen und da prozessual auch gegen den vorzugehen. Das ist natürlich heutzutage, gibt es da...
Ja, wobei man sagen muss, und das ist dann halt auch ein bisschen in Kritik an der kanadischen Polizei gewesen, also zum Beispiel das Ontario Police Department hat erzählt, es gibt sehr wohl Art und Weisen, so jemanden ausfindig zu machen. Und es gibt auch ein Institut in Großbritannien, das sich darauf spezialisiert hat, eben so Kinderschänderkreise im Internet zu beobachten und die dann auch ausfindig zu machen. Mhm. Also hätte Möglichkeiten gegeben, aber ich glaube, diese Sektion der Polizei in British Columbia, die war einfach komplett nicht drauf vorbereitet.
Ja.
Also das muss ja auch ein First gewesen sein für die.
Voll, ganz besonders in so einem kleinen Ort.
Ja,
und... Also das kann ich mir schon vorstellen, dass die einfach damit überfordert waren und dann ist es meistens einfacher, es also irgendwie verschwinden zu lassen, als dass man sich dann damit irgendwie richtig auseinandersetzt und sich dann entblößt, weil man da professionell gesehen nicht vorbereitet
ist. Aber es war ein Versagen seitens der Polizei, weil das Einzige, was sie ihr geraten haben, ist, bleib von Facebook weg, bleib von Blog, TV weg, bleib von YouTube weg, also alles, was im Internet, mach deinen Computer zu.
Ja, aber das Problem muss man ja sagen, meine Mitschüler sind ja auch außerhalb des Computers da. Und wenn wer das an meine ganzen Mitschüler geschickt hat, die kann ich ja nicht aus meinem Leben blockieren. Ja,
und versuche mal eine 14-Jährige ihr Handy wegzunehmen und irgendwie das Internet zu sperren.
Oh Gott.
Also hätte man das bei mir gemacht, ich hätte auch keine Ahnung, wir haben ja alle über WhatsApp kommuniziert oder über Messenger.
Ja. Da muss man aber sagen, du, Paul und wir sind ja ein bisschen anders. Also als ich 14 war, ich hatte noch so ein Nokia-Tasten-Handy. Oder irgend sowas. Ich weiß nicht, ob ich da schon ein Handy mit Farbe hatte oder tatsächlich noch so ein Tastenhandy. Das iPhone, das allererste iPhone, das ich dann damals bekommen habe, das kam raus, da war ich 18. Also mit 14 habe ich tatsächlich nicht gewhatsappt und so. Das ist aber, da bist du anders irgendwie aufgewachsen.
Also ich glaube, zumindest hatte ich schon ein Touchscreen-Handy, das weiß ich noch.
Ja, ich nicht, nee. Was hattest du denn? Nicht.
Mein erstes Handy war so Nokia, diese Knüppel.
Diese Knüppel, die Knüppel, die unzerstörbar waren.
Mein erstes Touchscreen-Handy war kein Touchscreen, sondern eher ein Push-Screen-Handy.
Ja, ich kann mich genau
ja, aber
es war hochmodern damals.
Ich habe mir die erste Generation iPhone gleich, da war ich voll gehypt mit und das habe ich mir mit 18 gekauft und das war das erste und da muss man aber auch sagen, da war das Internet-Zeugs auch nicht so schlimm, weil ich meine, die Bilder, die Kameras von so einem Handy gemacht haben, die waren ja so verpixelt, also da gab es jetzt wirklich noch nicht so, das war nicht so schlimm damals und ich glaube, die Hälfte, also da gab es das auch noch nicht, dass man sich übers Handy so viele Sachen gegenseitig hätte schicken können oder so. Mhm. Webcam ist ja noch mal was anderes, aber eben mit dem Handy gewhatsappt habe ich da nicht.
Genau. Genau, also das ist eine Minderjährige.
Ja.
Und muss sich auch bewusst sein, dass das ist, glaube ich, auch erst später bekannt geworden, aber da gab es ganze Kreise eben, die sich das zum Ziel gemacht haben, eben so anfällige Mädchen wie Amanda herauszufinden, die sich im Internet präsentieren und die dann eben zu so einem Akt zu bewegen, um dann einen Screen Capture zu machen. Mhm. Und die haben sich Cappers genannt, also Cappers eben in Bezug auf Capture.
Mhm.
Und haben sich auch eben ausgetauscht über Taktiken, wie sie das jetzt anstellen und haben auch die Bilder getauscht, so wie Pokémon-Karten praktisch.
Wahnsinn. Aber ist das im Darknet oder ist das im normalen Net?
Nein, das ist noch so an der Oberfläche. Das ist so wie 4chan. Und das sind solche Foren, die du brauchst ein bisschen länger, um dass du drauf stößt. Aber,
aber du kannst die auch im normalen Net noch finden.
Ja, ich glaube,
Foren für alles.
Genau,
für alles.
Und ich glaube, vielen war der Begriff Darknet noch nicht wirklich ein Begriff.
Ja, gut, ja. Ja, ich finde, das ist das Spannende an dem Fall auch ist, dass wir uns eigentlich ein bisschen zurückversetzen müssen in eine Zeit, in der das Internet, das Virtuelle noch nicht so war, wie es heute für uns ist, ja. In der sich jeder gut auskennt und ein bisschen weiß, okay, da muss ich aufpassen, da nicht. Das war ja wirklich, das ist nochmal, obwohl es auch nur 9 Jahre her ist, ist ja das, wie wir uns da zurückversetzen müssen, um zu verstehen, warum gewisse Dinge in dem Fall so sind, wie sie sind, noch irgendwie so fast so, weiß nicht, was für einen Quantensprung gerade diese 9 Jahre ausgemacht haben in der,
ja.
Also in der Virtualität. Und das finde ich schon interessant auch an dem Fall jetzt.
Es ist aber trotzdem immer noch das gleiche Internet, wo jeder vernetzt ist.
Ja. Also
genau, es ist das gleiche, aber man musste erst dieses Bewusstsein dafür entwickeln, was es dort überhaupt für Gefahren gibt. Die Technik war plötzlich da.
Ja.
Und man muss eigentlich erst lernen, sich darin zurechtzufinden und die Gefahren zu erkennen.
Ja. Genau, die Technik war da, aber das Bewusstsein musste erst noch geschafft werden.
Ja.
Genau. Ja.
Und ich glaube aber, dass auch viele Staaten das jetzt auch ein bisschen begriffen haben. Ich meine, es gab jetzt auch ich kann ja über TikTok News reden praktisch. Yeah. Es gab ja in Italien einen Vorfall, wo sich eben ein Mädchen durch eine Challenge verletzt hat. Und da wird jetzt das Alter geprüft, wenn du dich für die App anmeldest.
Aber ist die nicht sogar gestorben durch diese Blackout-Challenge?
Sie ist gestorben, ja.
Da musste man sich doch, ich weiß gar nicht was, das. Ich habe zum Beispiel solche Videos, werden mir auf TikTok nicht angezeigt, aber das war ja diese Challenge mit dem Gürtel um den Hals. Und
aber
dann,
das ist ein altes Spiel, das kann ich mich erinnern, das war in meiner Schule auch, das hat auch mal jemand gemacht und das hatte sehr kranke
Konsequenzen. Also man muss vielleicht mal kurz erklären für die Zuhörer, die jetzt nicht auf TikTok unterwegs sind, was man unter so einer Challenge versteht.
Ja, also das sind einfach, also es fängt einer an, das macht ein Hashtag draus und das machen dann ganz viele nach, weil da gibt es irgendwann einen süßen Sound dazu und dann... machst du das nach, was dir gezeigt wird. Und in dem Fall, glaube ich, war das wirklich, es war so ähnlich, also es gibt ja verschiedene Varianten von diesem Würgespiel.
Ja,
von,
das heißt, bei uns, dann, ich kannte das auch, Pilotentest war das.
Genau,
ne?
Das, aber da kannst du dir halt wirklich, da kannst du dich ins Koma katapultieren, also da kriegt dein Gehirn keinen Sauerstoff und dann bist du hirntot.
Ja,
also das geht ganz, ganz schnell und es ist mega gefährlich.
Es hat sich aber irgendwie durch die Generationen immer, ist das am Leben geblieben, komischerweise. Ja. Ja, also bei uns war das tatsächlich auch, ich kannte das auch, als ich 14 war, haben das meine Mitschülerinnen gemacht. Und ich will jetzt nicht darauf eingehen, wie das gemacht wurde, aber anscheinend wird das irgendwie immer, blieb das am Leben. Irgendwer hat das immer der nächsten Generation weiter mitgeteilt oder den hat das davon Wind bekommen.
Aber es sind ja nicht nur gefährliche Challenges, sondern es gibt ja auch immer wieder Minderjährige, die sich auf Dating-Plattformen einfinden, also auf Tinder und was weiß ich alles. Ja.
Ich habe vor einem Jahr, stand ich mal im Bus hier und neben mir habe ich halt so auf dem Display von so einem 8-Jährigen, also 8 bis 10 höchstens war der alt, und er hatte einfach Tinder. Und dann denke ich mir so ganz ehrlich, auch meine Freundinnen, die auf Tinder unterwegs sind, ich bin es ja nicht, bin ja mit dir verheiratet, aber meine Freundinnen, die da unterwegs sind, müssen sich denken, oh, da chatte ich jetzt und denken, kommt raus, ich habe mit einem 8-Jährigen gechattet. Also wenn du das nicht möchtest, kann das auch für dich voll komisch sein, wenn auf einmal rauskommt, ich habe nicht mit einem erwachsenen Menschen geredet, sondern ich habe jetzt mit einem 8-Jährigen gechattet. Das kann ja auch voll komisch sein. Also wenn du es darauf nicht aushast, mit einem 8-Jährigen zu chatten.
Das ist ein sehr verstörender Gedanke.
Ja, finde ich nämlich auch. Das finde ich wirklich. Ja. Also da stand ich schon in dem Bus und ich habe mir gedacht, na Gottes Willen. Ja.
Aber um jetzt mal wieder den Bogen zurückzufinden zu Amanda Todd.
Yes.
Also, naja, man kann festhalten, die Teilnehmer im Internet zu schützen vor anderen Leuten, die vielleicht Böses im Sinn haben, war früher noch viel schwieriger als heute. Und es ist hauptsächlich den Personen selbst überlassen, dass sie sich vor etwaigen Gefahren schützen.
Ja.
Damals auf jeden Fall.
Mhm.
Ja,
ja. Denn was jetzt hier passiert ist eben, dadurch, dass dieses Bild jetzt im Umlauf war, es ist die erste Straftat von 3 insgesamt, die wir hier an Amanda verübt bekommen sehen. Das war kein Deutsch.
War trotzdem, wir haben es verstanden, worum es ging. Also eine von 3 Straftaten, die an ihr verübt werden. Dann.
Genau, das ist jetzt hier der erste.
Okay.
Das wäre Sextortion.
Was ist Sextortion?
Da haben wir auch wieder eine Definition. Sextortion bezeichnet eine Form der Erpressung, bei welcher der Täter dem Opfer mit der Veröffentlichung von Nacktfotos oder Videos des Opfers droht, um das Opfer zum Beispiel zu einer Geldzahlung oder zur Vornahme sexueller Handlungen zu zwingen, wobei der Täter die fraglichen Inhalte zuvor mit oder ohne Wissen des Opfers, zum Beispiel durch Sexting oder Cybersex, mit dem gutgläubigen Opfer erlangt hat.
Ja, also hier eindeutig unwissentlich passiert, weil sie hat ja davon nichts mitbekommen, das war ja...
Ja, man kommt gleich die Ambulanz. Man kriegt ja zu dem Zeitpunkt auch keine Benachrichtigung, wenn jemand etwas screenshottet. Also das kriegt man ja auf Instagram derzeit auch noch nicht.
Ja, voll. Genau, und was hat das jetzt für Konsequenzen? Naja, also ist es jetzt Blackmail, Cyberbullying, Blackmail, Cyberbullying, also eine Endlosschleife. Und um das Ganze zu illustrieren, jetzt tauchen wir mal in eine Art Subplot ein, also was in der Zwischenzeit passiert noch zusätzlich. Denn für Amanda ist nicht schon das Blackmailing eigentlich genug, sondern es kommt jetzt auch noch Cybermobbing ins Spiel.
Okay.
Also man muss sich vorstellen, dieses Mädchen ist schon gebrochen.
Ja.
Ja. Und das Einzige, wonach sie sich sehnt, ist jemanden, der sich um sie kümmert oder an den sie sich zumindest anlehnen kann oder halt sich dem anvertrauen kann. Und jetzt ist sie auch in dem Alter, wo ein bisschen das Romantische mitspielt.
Klar.
Und dieses Verlangen nach halt einer Person.
Mhm.
Und sie trifft über Facebook, also wieder übers Internet.
Ja. Ja, man denkt sich, na bitte, zieh doch einfach einen Stecker und mach was anderes. Ja. Aber also das ist wie, wenn du siehst, oh, da läuft jemand auf eine Klippe zu irgendwie und du sagst so, anhalten. Ja. Also,
Also sie tritt in Kontakt mit einem alten Kindheitsfreund von ihr, was eigentlich ziemlich süß ist, weil du würdest dir das jetzt vorstellen wie eine Romeo und Julio. Love Story.
Ja.
Dass die zwei sich wieder finden und das tun sie dann auch und sie treffen sich und der Junge hat aber eigentlich eine Freundin.
Oh.
Ja, also...
Okay, schon mal wieder kein gutes Omen.
Ja, und er nimmt sie mit nach Hause und sie haben dann eben Sex.
Wie alt ist sie da? Da ist sie jetzt 15
ungefähr, ja. Und das ist ganz schön und so. Und in der nächsten Woche gibt ihr dann aber halt dieser Junge einen Korb und sagt so, nein, das war jetzt ein Fehler. Ich nehme mal auch an, dass er sie dann vor seiner Freundin auch ein bisschen geslutshamed hat.
Ja, ja.
Das ist so dieses billige Stück, das sich an mich geworfen hat.
Hm. Ja, natürlich, um vor seiner Freundin auch die Schuld von sich zu weisen. Ist ja nicht meine Schuld, die hat sich an mich rangemacht. Ich konnte ja gar nichts dafür. Ja.
Und dann haben wir jetzt hier eine Szene, wie in so einem USA-Teenie-Drama, wie bei Pretty Liars, was ich für eine Serie, wo die Freundin, als sie aus dem Urlaub zurück ist, die bekommt natürlich Wind davon und die will die jetzt konfrontieren, die Amanda, und steht da mit 15 anderen vor der Highschool und umkreist sie mal, beschimpft sie aufs Ärgste, sagt ihr, was sie nicht für eine Fügewörter ein, die hier nicht appropriate sind, ist und schlägt ihr erstmal ins Gesicht.
Mhm.
Also so, dass sie blutend von ihrem Vater gefunden wird in der Nähe von so einem kleinen Waldstück.
Okay.
Ja, also die bricht zusammen dort.
Mhm.
Und sie wird von ihrem Vater gefunden und mit nach Hause genommen. Und dort versucht sie dann zum ersten Mal, sich selbst das Leben zu nehmen, indem sie Bleichmittel trinken.
Mhm.
Indem sie Bleichmittel trinkt.
Ja, ja. Okay.
Ja. Und ihr wird dann aber schnell der Magen ausgepumpt, sie wird ins Spital gefahren. Und das ist dann, wo das Cybermobbing ordentlich anfängt. Also da wird auf Facebook hochgeladen ein Bild von Bleichmittel, von einem anderen Bleichmittel. Da wird sie getaggt drauf und wird drunter geschrieben, versuch's mal mit dem, vielleicht funktioniert es nächstes Mal besser.
Also die Mitschüler haben jetzt nicht irgendwie Mitleid und denken, boah, die hat jetzt versucht, sich umzubringen. Jetzt resonieren die nicht und sagen, wir haben es zu weit getrieben. Also wir haben die gebullied und die hat versucht, sich umzubringen. Jetzt ist Schluss, man muss die Notbremse ziehen, sondern es geht weiter.
Ja.
Also das finde ich nämlich auch noch heftig, weil eigentlich könnte man ja denken, dass manche Menschen sehen, okay, wir waren so gemein zu der, der hat jetzt versucht, sich umzubringen, jetzt müssen wir wirklich aufhören, aber das geht ja noch weiter.
Ja, aber ich glaube, Kinder sehen einen anderen Kontext, sie sehen das eher als ein, boah, das ist so eine, ich sage jetzt mal, Schlampe, die hat sich da im Internet erwischen lassen mit ihrem Top oben ohne. Die wird geblackmailt, das geschieht ihr recht. Und sie jetzt hat sie sich versucht, an den Freund von der ranzuwerfen. Und das ist doch, die ist doch komplett, das ist eine Nymphomanin oder was weiß ich alles.
Ja, ja.
Also die sind in diesem Gedankengut, dieses so, die Schuld an ihr zu suchen und ihr dann zu sagen, ja, so, also für Kinder, ist, ich finde, das ist leider Gottes halt, aber sie, für die ist das sehr leicht zu sagen, bring dich um.
Ja.
Ja, und das hat sich sicher auch alles in so einer Gruppendynamik hochgeschaukelt.
Ganz sicher. Ja, also,
voll.
Das ist ja, das kommt ja in einer Welle von Leuten, die ihr das sagen. Und es ist immer leichter, gegen das Opfer zu wettern, als mit dem Opfer zu stehen. Ja, weil die... ja, also Cybermobbing pur. Also die wird da, die bekommt da wirklich Hassnachrichten, Drohungen und bring dich doch um Nachrichten.
Ja.
Also fürchterlich, das würde ich mir gar nicht vorstellen.
Nee, das ist, glaube ich, das auch unvorstellbar, wie das sein muss für jemanden in dem Alter, auch noch mitten in der Pubertät. Dabei verändert sich alles und dann hast du auch noch virtuell, wirst du von diesem Stalker geblackmailt mit dem oben ohne Bild und dann in der Realität, weil ich meine, ein Schlag ins Gesicht und gebullied werden vor der Schule, das ist dann ja nicht nur mehr virtuell, sondern das ist ja physisch.
Ja.
Und dann wirst du auf allen Ebenen fertig gemacht. Also welcher Mensch kann das aushalten? Das kann man sich kaum vorstellen.
Genau, und das sind ja auch die drei Straftaten. Das eine wäre die Sextortion, das Blackmailing etc., dann das Cybermobbing, das ja auch strafbar ist.
Körperverletzung.
Und noch. Körperverletzung, genau. Im März 2012 zieht die Familie woanders hin. Ich habe den Ort leider nicht gefunden, wo sie hinziehen, um dem Spuk ein bisschen zu entkommen. Aber ich nehme mal an, es wird ein bisschen nur so ein bisschen weiter Norden sein.
Ja.
Also sie werden jetzt sicher nicht eine Weltreise gemacht haben, um dem zu entkommen. Ich meine, das ist auch eine Middle-Class-Family. Also die haben jetzt auch nicht, die Mutter ist ja Volksschullehrerin, die muss ja auch irgendwo in der Nähe von einer Schule sein.
Das sind also jetzt sicher nicht auf einer Almhütte
in Tirol. Hauptsache, die Tochter ist auf einer anderen Schule wahrscheinlich.
Ja. Genau. Und jetzt passiert das, was mich jedes Mal fast zum Weinen bringt eigentlich.
Okay.
Also dieser Cyberstalker, man würde sich jetzt denken, okay, der hat jetzt die Spur verloren. Ja. Also der ist undercover gegangen als ein vermeintlicher Ex-Schulfreund von Amanda, um bei ihrem Facebook-Account zu bleiben.
Okay.
Und hat sich dann nach vorne getastet auf Facebook in ihrer neuen Schule, hat sich ausgegeben als ein neuer Schüler mit einem dritten Account, um zu fragen, ey, bist du in ihrer Klasse, ich brauche neue Freunde, wie ist das hier so, ich bin neu, ich komme nächste Woche erst an, ich brauche jetzt Freunde hier, kannst du mir sagen, in welcher, diese Amanda schaut nett aus, magst du mir sagen, in welcher Klasse sie ist? Und macht da wirklich die ganze neue Klasse ausfindig und ihre Lehrer.
Das ist wahnsinnig.
Und schickt das Bild erneut das an alle Lehrer.
Also ein unglaublicher Aufwand, den er betreibt.
Ja.
Unglaublich manipulativ auch, ja. Und das könnte fast wie so ein Plot aus so einem Psychothriller sein.
Ja.
Irgendwie so. Das ist so krass.
Also das
kriegt man Gänsehaut.
Ich weiß auch nicht, ich wüsste auch nicht, wie ich mental damit zurechtkomme, dass mich jemand Unbekannter, dessen Namen ich nicht und Gesicht ich nicht kenne, mich da so verfolgt und mir so etwas, also was ist sein Motiv?
Eine unberechenbare Gefahr auch. Du kannst dem kein Gesicht geben, du kannst dem keinen Namen geben, du weißt nicht, was ist das für ein Ungeheuer, das da irgendwie ständig mir hinterherlungert.
Ja. Und der macht dann auch eine Facebook-Seite mit ihrem Bild als Profilbild.
Mhm.
Also damit echt jeder sehen kann.
Also mit ihrem Nacktbild.
Ja.
Der.
Ja.
Da gab es ja auch, glaube ich, diese Facebook-Regeln noch nicht so ganz. Ja. Dann wird Amanda immer frustrierter. Sie beginnt sich zu ritzen und zu verletzen. Und ich glaube, Self-Harm ist, also mit den meisten, mit denen ich gesprochen habe darüber, das ist ja eine Art und Weise, ein bisschen etwas zu fühlen. Weil du fühlst dich so betäubt, dass du versuchst, dich selbst zu verletzen, damit du etwas spürst. Weil du fühlst nichts mehr, du bist komplett betäubt und du tust dir selbst weh, damit du ein Gefühl bekommst für irgendetwas, auch wenn es Schmerz ist.
Ja.
Also das zeigt schon mal, wie hoffnungslos sie ist und aussichtslos. Und es beginnen auch langsam schon Memes zu kursieren über sie.
Okay.
Also sie wird da dargestellt auf 9gag und was weiß ich alles als Teil Club 27.
Oh Gott.
Ja, also.
Aber magst du mal erklären kurz, was Club 27 ist? Weil ich glaube, das wissen jetzt nicht alle.
Ja, also das sind alle Künstler, die gestorben sind, bevor sie das Alter von 27 erreicht
genau,
haben.
Genau, Kurt Cobain, glaube ich, Amy Winehouse. Ja.
Genau.
Genau. Und später, ich finde das auch arg, dass eigentlich noch nach ihrem Tod immer noch Memes kursieren, aber sie wurde dann 2017 auch mit dem Suicide Squad in Verbindung gebracht.
Was?
Ja.
Das ist schon
also das, was ist das?
So pietätslos.
Ein Film, das ist ein
dieser Film mit
Harley
da.
Quinn.
Dieser mit dieser verrückten, ja, Harley
ja.
Quinn, ja. Das finde ich schon heftig.
Ja.
Und wie geht es dann weiter für sie jetzt erstmal?
Ja, also sie wird im Sommer 2012, zieht sie dann wieder mit ihrer Familie zurück nach Port Coquitlam, wo sie praktisch den ganzen Sommer zu Hause verbringt, also eingesperrt in ihrem Zimmer. Und dann bekommt sie die Idee, ein Video zu drehen. Das ist so diese letzte, so ein Hoffnungsschub hat sie bekommen im Sommer. Die hat jetzt gedacht, okay, ich mach jetzt eigentlich wieder was mir Spaß macht, und zwar Videos. Etwas, wo ich gut bin dabei und erzähle meine Geschichte, weil alle erzählen sie falsch.
Okay.
Und das ist dann der Moment, wo sie dieses Video macht. Im September. In dem sie alles erklärt. Also sie hat, man muss sich das vorstellen, es ist ein Schwarz-Weiß-Video. Sie sitzt vor ihrer Webcam und hat kleine weiße Zettel, die sie abwechselnd immer herzeigt, wie so ein Abreißkalender, wo ihre Geschichte drauf zu lesen ist. Und da erklärt sie halt YouTube ihre Story. Und dieses Video ist sehr, sehr schnell in den Mittelpunkt geraten im Internet. Wurde sehr oft geteilt. Ich glaube, es wurde zu dem Zeitpunkt dann 12 Millionen Mal angeschaut. Aber es hat trotzdem nicht aufgehört.
Nicht. Ja. Es ist noch weitergegangen, über das Video hinweg.
Ja.
Wahnsinn.
Also, und am 10. September wurde sie dann eingewiesen, weil ihre Mutter dann gemeint hat, das geht jetzt nicht mit den Selbstverletzungen. Sie hat das gefunden, also sie hat es gesehen und hat sie dann eingewiesen. Und sie hat dann auch overdosed. Ich weiß leider nicht, welche Medikamente, aber ich nehme an, es wird wahrscheinlich irgendwas,
was zu Hause ist, ja, Schmerzmittel.
Genau. Ja. Sie wird dann mit Support Groups wieder auf die Beine gestellt und einem Psychiater jeden Tag und Coping Mechanisms, die sie sich aufgeschrieben hat. Und hat auch eben Einzelsessions mit Therapeuten und es geht ihr dann auch wirklich, wirklich besser und sie steht dann wieder auf den Beinen, aber sie wird dann letztlich entlassen. Und
wie lange war sie in der Klinik?
Sie war ungefähr eine Woche.
Ah, so, das ist sehr kurz.
Das ist für sowas, finde ich, auch sehr, sehr kurz.
Also es ist eineinhalb Wochen ungefähr gewesen.
Okay.
Ja. Und sie... Ja, das ist ja, deswegen würde ich dann auch noch über dieses Versagen von dem Spitalsystem dort sprechen, weil sie wurde ja eingewiesen, weil sie overdosed hat und sich geritzt hat. Nachdem sie dort war, sie hat überhaupt nichts mit auf den Weg bekommen. Sie hat, einen Zettel bekommen, wo ihre Coping-Mechanisms draufstehen, was sie zu tun hätte, aber sie hat jetzt nicht irgendwie einen Psychologen mit auf den Weg bekommen, den sie regelmäßig treffen kann. Oder
ja, sie hätte wahrscheinlich aber auch stationär erstmal weiter behandelt werden müssen in einer psychotherapeutischen Klinik oder
vielleicht psychosomatisch. Vielleicht wollte sie früher raus, vielleicht hat sie sich ausgegeben, als würde sie besser gehen.
Okay.
Vielleicht ging sie auch wirklich besser, aber sie hat nicht gesehen, dass das ihr dann fehlen wird. Auf jeden Fall hat ihr dieses Support-Netzwerk gefehlt. Und sie hat nur 3 Wochen nach dem Spitalsbesuch überlebt. Denn am 10. Oktober 2012 nahm sie sich das Leben. In manchen Medien findet man, dass sie sich aufgehängt haben soll. Aber wie es wirklich war, dazu gibt es kein offizielles Statement.
In ihrem Zimmer?
Ja, in ihrem Zimmer. Also man weiß nicht, wie sie sich genau umgebracht hat. Also so viel Privatsphäre wurde ihr letzten Endes doch gewährt.
Ja, wenigstens das.
Ja. Genau, das ist die
Geschichte.
Das ist die Geschichte der Amanda Todd. Ein trauriger Fall von einem Zusammenspiel aus polizeilichem Versagen, Cybermobbing, Blackmailing.
Ja, und Überforderung der Gesellschaft mit der
neuen Technologie.
Ja.
Können wir aber jetzt mal ein bisschen, also das ist das gewesen, was jetzt mit ihr passiert ist, aber wissen wir, was zum Beispiel mit dem Täter passiert ist? Gibt es da wenigstens einen Ausblick irgendwie?
Ja, und zwar, es wurde ein Täter gefasst.
Okay.
Und es wurde sehr lange nach dem gesucht. Und letztendlich hat man einen Verdächtigen gefunden, der Aydin C. Mhm. Der ist 35 Jahre alt, war in den Niederlanden zu finden und ist eben angeklagt worden in den Niederlanden, weil er 34 junge Frauen und auch 5 schwule Männer belästigt haben soll übers Internet und auch eben geblackmailt. Und das aber aus in verschiedensten Ländern. Also,
okay, der war also international unterwegs.
Ja, also der hat sich da die Freiheit genommen, mal eine Weltreise zu machen mit dem Blackmailing.
Da sieht man mal, dass solche Aktionen wie man wechselt den Wohnort in diesen Situationen ja eigentlich überhaupt nichts bringt.
Nein, gar solange du verbunden bist mit dem Internet, bist du zu finden.
Ja. Mhm.
Also das ging über Großbritannien, Kanada, Norwegen, USA. Genau, also er wurde 72 Anklagen gestellt.
Mhm.
Er hat gesagt, er ist unschuldig, also er plädiert auf unschuldig. Aber es geht eben auch unter anderem, also das kann man nicht von dem, was ich gelesen habe, also man hat bei ihm da eine Kollektion von 5000 Bildern gefunden und er wurde eben auch angeklagt wegen Besitz von Kinderpornografie.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob man sich da jetzt rausreden kann. Also,
ich glaube auch.
Ich habe es auch bewahrt für einen Freund, das zieht es nicht wirklich.
Ja,
oder?
Nee.
genau, und er soll anscheinend genau das gleiche Grooming abgezogen haben bei all diesen Leuten.
Okay, also so eine Schritt für Schritt.
Ja.
Man konnte da so eine Methodik dahinter erkennen.
Ja.
Okay.
Genau.
Ja, und du hast ja erzählt, dass er jetzt erst vor kurzem ausgeliefert wurde, ne?
Also,
nach Kanada.
Genau, am 12. Februar wurde er jetzt ausgeliefert an Kanada für ein Pre-Trial.
Okay.
Also das ist praktisch erstmal so eine Art Informations- Ansammlung, konferenzmäßige.
Ja. Wegen dem Suizid von Amanda Todd. Also nicht wegen dem, aber wegen dem, was er ihr angetan hat, wurde er jetzt ausgeliefert, was ja schon mal eigentlich ein Schritt in die Richtung ist, dass...
Genau,
ja.
Also Amandas Mutter spricht auch von lang erwarteter...
Dass jetzt mal einfach ein Verfahren aufgenommen wird, langsam, dass das in die Gänge kommt.
Also er wurde jetzt am 12. Februar wurde hingeflogen und er muss jetzt auch dort im Häfen sitzen.
Ah ja, okay. Ja, ich meine, da kann man ja auch dazu sagen jetzt, was lernt man aus so einer Geschichte? Ich finde zum Beispiel Österreich, hast du mir extra mir das ein bisschen gezeigt, ist ja ein Gesetzespaket jetzt auch beschlossen worden am 10. Dezember 2020. Und da geht es eben, also das Gesetzespaket heißt Gegen Hass im Netz. Und da sind verschiedene Tatbestände, also ein höherer Strafrahmen zum Beispiel für unbefugtes Aufnehmen intimer Fotos im Netz. Und es sind auch die Unterlassen, sind etwas schneller. Also dass wenn du zum Beispiel sowas von dir im Netz kursiert, dann kann man da schneller ein Unterlassen davon fordern, dass das wieder rausgenommen wird. Und es werden auch die Kanäle, auf denen es ist, sind auch mit in der Verantwortung, was natürlich einen höheren Opferschutz auch zur Folge trägt. Und das ist ja natürlich an sich schon mal ganz gut. Und es ist auch so, dass fortdauernde Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems jetzt halt auch im Strafgesetzbuch so als eigener Tatbestand drin ist. Im Endeffekt wächst das Recht jetzt mit der Technologie und man kann den Opfern auch dann mehr helfen, wenn man eigentlich eine Gesetzesgrundlage hat und auch da besser durchgreifen.
Ja,
ja. Das ist auch, glaube ich, ein sehr guter Schritt gewesen. Und ich finde, man muss sich ja auch immer mit der Technologie adaptieren an die Technologie und mit der Zeit mitgehen. Weil
die Gesetze können ja nicht vorher da sein. Man muss erst die Gefahren erkennen.
Genau.
Und dann kann die Gesetzgebung nachkommen. Aber ich denke, das Wichtigste ist trotzdem in diesem Kontext immer auch die Eigenverantwortung. Weil der Gesetzgeber wird letztlich nicht jeden so gut schützen können, wie man sich selbst vielleicht schützen kann, wenn man weitsichtig und mit einer gewissen Vorsicht und Skepsis an diese Dinge herangeht.
Insbesondere auch der Eltern für ihre Kinder.
Ja. Das natürlich auch, ja.
Also ich meine, Kindern sind heutzutage so viele Plattformen zugänglich, wo das Alter nicht kontrolliert wird. Also ich sehe auf Instagram und auf TikTok promoten der Influencer dieses OmiTV, das ist, glaube ich, so Omegle. Kennt ihr das noch?
Nee.
Nein.
Das ist... Ach so, bist du da... Das finde ich ganz schlimm, ja.
Okay.
Also das ist eigentlich so, das ist auch so ein Livestreaming-Ding, so wie Chatroulette circa. Okay. Ja. Und du gibst aber nur ein, du gibst gewisse Hashtags ein, damit du mit jemandem gematcht wirst, der das gleiche Wort eingegeben hat.
Okay.
Ja. Und dann sehe ich auf TikTok teilweise, wo jemand ausprobiert, wie er eingibt Kinder. Also.
Also okay. Das heißt, da werden dann zwei Leute zusammengeschaltet per Video-Chat.
Ja. Also.
Ja, also. Das ist krass.
Das sind einfach Gefahren und ich glaube, viele Eltern sind sich dessen nicht bewusst, dass ihr Kind auf so eine Plattform geraten kann. Gerade mit Freunden, wenn du bei irgendeiner Übernachtungsparty bist. Ich habe es ja auch gemacht. Mhm. Ich war ja auch auf so Omegle und Chatroulette früher mit Freunden am Abend. Also das ist ja ganz lustig, das ist ja Fun Games eigentlich. Ja. Bis du dann entscheidest, dass du es alleine machst und dann passiert sowas.
Ja, aber die Sache ist auch die, da muss man jetzt sagen, ich meine natürlich die Gefahren, die wachsen immer exponentiell, weil die Technologie weiter wächst. Aber jetzt die Generation, die jetzt Eltern werden, also Alexanders und meine Generation, die kennen ja das Internet mit den Schattenseiten schon mehr als zum Beispiel unsere Eltern, bei denen das komplett Neuland war. Mhm. Demnach kann man davon eventuell auch ausgehen, dass zum Beispiel künftige Eltern da auch mit einer ganz anderen Sensibilität rangehen können. Und zum Beispiel, wenn dann eben die Tochter kommt und sagt mit 14, ich möchte jetzt hier Webcam dies und jenes machen, dass man dann auch schon, okay, mehr so ein Alarmsystem hat. Da muss man, also wenn ja, dann aber nur so und so und so. Und ich denke, das kann man aus Amanda Todds Geschichte auch ein bisschen lernen, dass es damals halt sowas auch mehr möglich war, weil es so Neuland war. Und weil keiner das Bewusstsein wirklich dafür hatte.
Ich glaube, halt auch ganz wichtig ist, vertraue keinen Leuten, die du nicht kennst im Internet.
Ja,
das bringen ja die Eltern auch bei, so sprich nicht mit fremden Leuten auf der Straße. Ja.
Genau.
Sprich auch nicht mit fremden Leuten im Internet.
Ja. Dasselbe gilt auch fürs Internet.
Ja.
Genau. Ja, und ich denke, mit diesen Worten kommen wir dann zum Ende unserer heutigen Folge. Herzlichen Dank, lieber Paul, dass du bei uns mit einem so wichtigen Thema zu Gast warst und natürlich auch herzlichen Dank an unsere Zuhörer. Wir hören uns, wenn ihr wollt, ganz regulär wieder in 2 Wochen und freuen uns auch dann wieder auf einen Gast, der sich mit Tatorten von Berufswegen ganz gut auskennt. Wir würden uns sehr über ein Abo auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört freuen und wünschen euch eine schöne Zeit.
Bis dann.
Ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.